Novi-Glas Podcast History.
Novi-Glas, 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 Novi-Glas.
Hallo und herzlich willkommen, Zdravi Bili, zu einer neuen Episode hier auf dem Podcast-Kanal von Novi-Glas. Mein Name ist immer noch Michael und immer noch mache ich diesen Podcast nicht allein, sondern gemeinsam mit dem allwissenden Ralf. Servus, Ralf.
Servus, Zdravi Bili. Allwissend.
Ja, erst wer große Viers hat, der muss die große Schuhe anziehen.
Finde ich herrlich. Ich finde auch deine fast schon Standard-Anmoderation, dass du immer noch Michael hast, sehr, sehr, sehr angenehm. Man weiß ja nie, man weiß ja wirklich nie.
Du, Ralf, in der letzten Episode haben wir ja wieder so ein Sonderformat gehabt. Gell? Da haben wir einen Gast gehabt und wir haben uns über den Pregon, also die Vertreibung und Deportation von Kärntner Sloweninnen und Slowenen, unterhalten. Und das letzte Mal war nicht nur insofern besonders, als wir einen Gast hatten, sondern wir sind das letzte Mal einander tatsächlich gegenübergesessen, physisch gegenübergesessen. Du hattest das letzte Mal die Möglichkeit, dich in meinen wunderschönen, prumpft-hirschbraunen Augen zu verlieren. Und damit das nicht passiert, haben wir für diese Episode wieder 70 Kilometer Sicherheitsabstand gewählt. Wir sind jetzt über Internet verbunden.
Ja, man hört es ja, glaube ich, auch in der letzten Folge. Ich habe mich kaum konzentrieren können und das ist einfach auch rübergekommen, was wir an Rückmeldungen gekriegt haben. Ma, Ralf, jetzt, du klingst so verliebt, du bist überhaupt nicht bei der Sache.
Also, ja, vollkommen es ist, zu Recht.
Ja, es ist absolut nur folgerichtig, dass wir das jetzt wieder mit 70 Kilometern Unterschied machen. Wobei man schon sagen muss und auch vielleicht an der Stelle nochmal danke, ne, ans Kult und die Center, dass wir da die Möglichkeit gehabt haben, weil die haben ja da einen wirklich tollen Podcast-Raum in der Schwindgasse, den wir letztes Mal nutzen haben dürfen. Hoffentlich auch wieder mal nutzen werden, wenn es einfach mal passt. Und sehr coole Sache auf jeden Fall.
Ja, ich würde mich freuen, wenn wir dort öfter unsere Podcasts machen können, weil das auch seine Qualitäten hat.
Ja, wirklich. Kann man nur loben an der Stelle.
Genau. Was man auch loben kann, ist unser Versuch, den wir dieses Jahr gestartet haben, sich mit der Geschichte der Burgenlandkroaten insofern auseinanderzusetzen, als wir gemeinsam aufarbeiten möchten, wo die Burgenlandkroaten denn eigentlich herkommen, warum es die Burgenlandkroatinnen und Burgenlandkroaten überhaupt gibt. Und zu diesem Zweck haben wir eine Tetralogie oder Quadrologie, haben wir uns auf einen Terminus geeinigt?
Nein, ich sage immer Tetralogie, du sagst immer Quadrologie und wir bleiben, glaube ich, dabei.
Okay, super. Das ist ja auch schön. Haben wir in dem Punkt Konsens, dass wir uns nicht einig sind. Aber gut, wir haben einen Vierteiler begonnen. Und die Idee dieses Vierteilers ist es, dass wir die Entstehung der Burgenlandkroaten dahingehend begreifen, dass sie sozusagen ein Resultat der politischen Umstände ihrer Zeit sind. So, das heißt, am Balkan gibt es bestimmte politische Entscheidungen, die dazu führen, dass die Burgenlandkroaten entstehen. Und in dieser Region, also im Balkanraum, haben wir im Wesentlichen drei große Akteure, die mit der Geschichte der Burgenlandkroatinnen und Burgenlandkroaten verbunden sind. In der ersten Episode haben wir uns da den großen Akteur des Osmanischen Reiches angesehen, der das Ganze überhaupt erst einmal ins Rollen gebracht hat, weil bedingt durch die Expansion des Osmanischen Reichs in den Balkanraum hinein diese politische Situation überhaupt erst geschaffen wurde und durch diese Expansion natürlich auch eine große Flucht oder Migrationsbewegung ausgelöst worden ist, die dann letztlich auch die Burgenlandkroatinnen und Burgenlandkroaten hat entstehen lassen. So. Im zweiten Teil haben wir uns dann den zweiten großen Akteur in der Region angesehen und das war das Königreich Ungarn, das zu der Zeit ja noch verbunden war mit Kroatien.
Ja, und auch, man darf nicht vergessen, ne, zum Beispiel Belgrad war ja auch eine ungarische Stadt, bis die Osmanen es dann nochmal eingenommen haben. Ne? Also sehr, sehr aktiv war da unten.
Ungarn, beziehungsweise dann halt auch Kroatien, war ja lange Zeit so das Bollwerk, wollen wir es wirklich Bollwerk nennen, Ante Moralis Christianitatis.
Ich glaube, der Papst hat ihnen ja mal den Titel verliehen. Wenn man nicht alles täuscht, dann kann man es ja
genau verwenden. Ne? Dann verwenden wir so sozusagen das Bollwerk gegen, also in der Region das Bollwerk gegen die Expansion des Osmanischen Reiches. Jetzt ist dieses Bollwerk aber 1526 in sich kollabiert. Bei der Schlacht von Mohács 1526 wurde das ungarische Heer vernichtend vom osmanischen Heer geschlagen. Nicht nur das Heer war geschlagen, sondern auch der König in Ungarn, der Lajos, Ludwig II., wurde erschlagen. Und genau, das war so Inhalt der zweiten Episode. Und in der heutigen dritten Episode wollen wir uns den dritten großen Akteur in der Region ansehen. Und das sind die Habsburger. Und so ein kleiner Ausblick schon auf die vierte Episode. In der vierten Episode kommen dann diese Geschichten zusammen und da widmen wir uns an der Perspektive der Burgenlandkroatinnen und Burgenlandkroaten und wie das alles funktioniert hat. Gut, damit haben wir uns eine Brücke gelegt. Wir wissen, worum es heute gehen wird. Es wird also um die Habsburger gehen und deren Interessen in der Region und wie diese Habsburger dann auch mit dem Osmanischen Reich, mit Ungarn und auch mit den Burgenlandkroaten verbunden sind. Wie wollen wir anfangen? Fangen wir ganz simpel an. Wer sind denn eigentlich die Habsburger?
Ja, ganz einfach. Fangen wir mal ganz vorne an.
Ja. Im 13. Jahrhundert sind die Habsburger im Grunde eigentlich ein unbedeutendes Schweizer Adelsgeschlecht, ein Grafengeschlecht. Und wie es der Zufall möchte, sucht man in den 1270er Jahren einen neuen König, einen neuen römisch-deutschen König. Und da kommt man zufällig 1273 auf Rudolf aus dem Hause der Habsburger. Ist jetzt nicht unbedingt der starke Mann. Das war genau das, worauf man ja letzten Endes aus war. Jemanden, den man auch kontrollieren kann, der nicht so mächtig ist. Und so kommen, so betreten dann die Habsburger mit Rudolf dem ersten 1273 erstmals die wirklich große europäische Politbühne. Kann man so sagen, oder? Und Rudolf legt da auch gleich den Grundstein der Habsburger Hausmacht. Also die Habsburger erlangen da die Herzogtümer Steiermark und Österreich. Wobei, das darf man sich nicht so vorstellen, dass Österreich das heutige Österreich ist, sondern das damalige Österreich umfasst im Wesentlichen Gebiete des heutigen Nieder- und Oberösterreichs. Und auch die Steiermark hat noch nicht so ausgeschaut, wie sie heute aussieht. Übrigens, Steiermark benannt nach der heute oberösterreichische Stadt Steyr. Gell?
Also, ja, was ja auch der Sitz war. Ja.
Genau, das war noch eine andere, das darf man sich nicht unbedingt so vorstellen wie heute. Und genau, er legt also sozusagen den Grundstein für diese Habsburger Hausmacht und auch den Grundstein dafür, dass die Habsburger auf einer europäischen Bühne wahrgenommen werden. Nach ihm gelingt es den Habsburgern dann aber nicht, kontinuierlich diese römisch-deutschen Kaiser zu stellen. Das ändert sich dann erst 1483, also ja, mit Albrecht dem Zweiten. Und mit Albrecht dem Zweiten fängt dann aber auch diese kontinuierliche Besetzung dieses Postens, nämlich der römisch-deutschen Könige bzw. Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation an. Und zwar bis zur Auflösung 1806 mit einer einzigen Unterbrechung und das war Karl VII., ein Wittelsbacher, ja, der im 18. Jahrhundert mal so diese Habsburger Linie durchbrochen hat. Mit Albrecht II. Fängt übrigens auch schon ein kleiner Vorgeschmack auf das an, was wir dann ab 1526 bei den Habsburgern erleben werden. Er ist nämlich der erste Habsburger König oder so der erste böhmische ungarische König aus dem Geschlecht der Habsburger, kann das allerdings nicht behaupten. Also er stirbt dann relativ jung, dieser Albrecht II., aber seine Frau ist zu dem Zeitpunkt seines Todes schwanger und gebiert nach seinem Tod einen Sohn. Weißt du, wie dieser Sohn heißt? Bezeichnenderweise,
wir sind noch nicht beim Friedrich angekommen, oder wie?
Nein, wir sind bei Ladislaus.
Ladislaus Postumus.
Postumus, genau. Der war das. Der Ladislaus Postumus, der übernimmt sozusagen das Erbe seines Vaters, aber das ist ja noch ein Kind. Mhm. Ja, und weil ein Kind dieses Erbe ja noch nicht so behaupten kann, gibt es einen Vormund und dieser Vormund ist Friedrich der Dritte, also den du schon genannt hast.
Übrigens den Beinamen Postumus, das nennt man, glaube ich, in unserer Branche Foreshadowing, weil alt ist er nicht worden.
Alt ist er nicht worden, er ist 17 Jahre alt geworden, ja, er ist also 1440, glaube ich, 1440 geboren und 1457 ist er dann gestorben. Und das Problem war dann halt dieses, dass die ungarischen und die böhmischen Stände diesen Ladislaus Postumus akzeptiert hätten. Was sie aber nicht akzeptiert hätten, war da, oder nicht akzeptiert haben, war dann der Anspruch Friedrichs des Dritten, also des Vormunds vom Ladislaus Postumus, diese Krone sozusagen für sich zu beanspruchen oder diese Kronen für sich zu beanspruchen. Das hat dann nicht hingehaut. Das heißt also in Böhmen und in Ungarn hat man nach dem Tod von Ladislaus Postumus eigene Könige gewählt. Also in Böhmen war das der Georg von Podiebrad und in Ungarn war das jemand, den wir schon in der Ungarn-Folge erwähnt haben, nämlich der Matthias Corvinus.
Ach, das war schon der Matthias Corvinus.
War der Matthias Corvinus. Der ist dann von den ungarischen Adligen zum König gewählt worden, zum ungarischen König. Und nicht der Friedrich hat sich da also durchgesetzt. Wo sich allerdings der Friedrich in seinen Erbansprüchen durchgesetzt hat, war dann halt die Krone des Heiligen Römischen Reichs. Also die hat er sich dann schon aufgesetzt, die Wenzels und dann die Stephanskrone, da hat er sich nicht durchgesetzt. Aber Friedrich III. Hat seinen Anspruch auf diese zwei Kronen, also auf die ungarische und auf die böhmische Krone, nie aufgegeben. Und das ist etwas, das wird sich dann auch in der Geschichte der Habsburger fortsetzen, weil auch sein Sohn, der Maximilian, wird diesen Anspruch nicht aufgeben. Jedenfalls ist dieser Friedrich III., über den wir uns ja jetzt da unterhalten, ja eigentlich in die Geschichte eingegangen oder wird von der Geschichte so als schwacher Regent gesehen. Was ihm indes allerdings schon gelungen ist, war eine sehr kluge Heiratspolitik. Ja, also wenn du so willst, ist der Friedrich III. Schon einmal so eine Vorwegnahme dessen, was die Habsburger groß und mächtig gemacht hat. Stichwort Tu Felix Austria Nube. Mhm. Und er hat für seinen Sohn, also für den späteren Kaiser Maximilian I., hat er ja zunächst einmal in Europa die beste Partie überhaupt aufgerissen. Das war die Maria von Burgund.
Ja, ja.
Das ist eine super Partie gewesen zu der Zeit. Natürlich hat man sich damit auch die Erbfeindschaft mit Frankreich eingehandelt, aber das war eine super Partie, die beste Partie in Europa. Die ist dann aber leider gestorben. Dann hat er zwischenzeitlich auf ein Jahr eine andere Frau gehabt, die Anna aus der Bretagne. Das hat dann nicht lang gehalten, weil der französische König interveniert hat. Und dann gelingt ihm aber der nächste Super-Coup. Er heiratet die Bianca Maria Sforza, die eigentlich nach dem Tod der Maria von Burgund die nächste beste Partie in Europa, weil sehr, 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 sehr vermögend und sehr, sehr reich.
Ja, und es hat genug Schulden gegeben, die man ja irgendwie bezahlen musste, ne?
Genau. Von dem her also wirklich die beste Partie, die der Maximilian da machen konnte. Und das hat Friedrich III. Ganz geschickt eingefadelt. Mhm. Trotzdem wird er, wie gesagt, als sehr schwacher Regent gesehen. Es gibt über ihn so dieses Gsatzl, er war deswegen so schwach, er hat jeden Krieg verloren und letztlich doch gewonnen, indem er seine Widersacher schlicht und ergreifend überlebt hat.
Ah. Wie alt ist der Mann geworden?
Friedrich III. Ist 78 Jahre alt geworden, wo es in der Zeit einem echten Methusalem gleichkommt.
Mhm. Ja. Und da baut man halt dann schon oft drauf, ne, in diesen dynastischen Streitereien, dass eben irgendeine Linie mal wieder ausstirbt oder dass halt einfach dann eben junge Kinder übrig bleiben und man eine Chance hat, eben wie es halt war. Ne? Und wenn dann dein Gegenüber einfach nicht sterben will, ja, immer problematisch gewesen, ne, für die Feinde.
Weißt du, was das vielleicht ganz schön illustrieren könnte, wie alt der Mann tatsächlich geworden ist? Der hat mehr oder weniger die europäische Expansion in die Welt miterlebt, von Ceuta 1415 bis zur Entdeckung Amerikas 1492.
Ja, ja.
In dieser Lebensspanne hat sich die europäische Expansion abgespielt. Das ist schon eine ziemliche Lebensleistung, würde ich sagen, dass man das alles miterlebt. Und wenn ich sage, er war militärisch erfolglos, hat aber seine Gegner überlebt, dann trifft das ja vor allen Dingen auch auf den Matthias Corvinus zu, also den ungarischen König. Wir haben ja in der zweiten Episode gehört, dass der Corvinus Friedrich III. Ja auch Wien entrissen hat und Wien zwischenzeitlich ungarisch war. Der Corvinus hat dann halt das Pech gehabt, dass er früher gestorben ist als der Friedrich III. Und damit konnte dann der Friedrich III. Nach dem Tod von Corvinus Wien wieder zurückerobern oder sich einverleiben. Damit schließt sich sozusagen auch dieser Kreis zur zweiten Episode. Und er war dann aber schon ziemlich krank zu der Zeit, als Wien erobert worden ist. Es musste ihm ja dann letzten Endes auch, glaube das linke Bein amputiert werden oder Teile seines linken Beines amputiert werden. Und er ist dann an den Folgen dessen, obwohl er sich zunächst, glaube ich, einigermaßen erholt hat, aber er ist dann an den Folgen dessen dahingeschieden und das Ruder übernommen hat dann an der Stelle der nächste starke Mann in der Habsburger Genealogie und das wäre dann sein Sohn Maximilian I., von dem wir ja schon ein bisschen was gehört haben.
Mhm. Ich weiß nicht, du hast jetzt ja vieles schon erwähnt, ne? Also Maximilian ist so unter den Habsburger Herrschern, der ist schon weit vorne, sage ich jetzt mal. Ne? Also ist so, wenn man jetzt die Bedeutung und den Einfluss der Habsburger Könige und Kaiser über die letzten, nicht die letzten, aber insgesamt haben ja die Habsburger da doch, rechnen wir von 1270er Jahr bis 1918, ne? Zumindest über 600 Jahre eine Rolle gespielt. Hm. Und da war er schon weit vorne dabei. Und du hast auch ja vorher schon diesen Leitspruch der Austria-Nube, ne? Also diese österreichische Heiratspolitik, die ist ja sehr stark von Maximilian auch geprägt worden. Und er ist eine interessante Person, ohne da zu tief drauf einzugehen. Er ist eine interessante Person, die in einer interessanten Zeit schlicht und ergreifend auch gelebt hat. So dieses sehr, wie sagt man in der Wissenschaft, janusköpfig. Also es ist halt einfach diese Zeit irgendwo an dieser Grenze von dem, was HistorikerInnen heute irgendwo als Ende des Mittelalters, Beginn der Neuzeit definieren. So genau kann man das jetzt nicht wirklich auf ein Datum festmachen, aber genau in der Zeit regiert Maximilian. Also zur Einordnung, er ist dann eben nach dem Tod von Friedrich, 1493, ist er erstmal dann als römisch-deutscher König. Kaiser ist er dann, glaube ich, mit ein bisschen Verzögerung erst worden, da muss ja noch der Papst irgendwie ein bisschen wuchteln, mit dem ein bisschen umbiepen mit irgendeinem gesegneten Öl oder so. Aber hat ungefähr eben in der Zeit ist an die Macht gekommen, war davor schon eben dann Herzog von Burgund durch seine doch sehr vorteilhafte Hochzeit eben auch. Und hat dann eine Rolle gespielt bis zu seinem Tod 1519. Der ist weniger alt geworden, aber mit 60 Jahren ja doch. Hat auch einen gewissen Einfluss gehabt. Ne? Und das ist eben genau diese Zeit, wo wir jetzt so dieses Ende des mehr oder weniger klassischen Mittelalters erleben. Maximilian selbst noch durchaus auch damit verbunden. Er hat sich ja doch auch selbst so, und das ist ja auch heute noch ein Beiname von ihm, als so ein letzter Ritter gesehen. Also er hat diese alten Ritterideale, diese Hofkultur und alles das, was man so als Minnegesang oder so sich vorstellt und Turniere und diesen ganzen Schmäh, hat der Maximilian alles noch sehr gut gefunden. Gleichzeitig hatte er aber auch schon humanistische Bildung genossen und war durchaus auch ein neuzeitlicher Herrscher in gewisser Hinsicht. Ne? Und lebt auch in einer Zeit, wo schon gewisse Trends einfach beginnen, die dann die Neuzeit sehr stark prägen würden. Stichwort Territorialherrschaften, Zentralisierung von Gebieten. In Österreich noch deutlich weniger damals oder im Reich, aber in Frankreich sind wir da schon mittendrin, ne, zum Beispiel. Mhm. Also allein deswegen schon ein interessanter Kerl. Und er hat eben für die Habsburger und dann eben ja, in der Verlängerung für die politische Lage in Mittel- und ja, auch Osteuropa ziemlich viel Einfluss gehabt. Ich ignoriere jetzt mal ein bisschen die frühere Zeit. Du hast ja schon erwähnt, dass er eben durch diese sehr vorteilhafte Hochzeit mit der Maria zu Kaisern, ne, in Burgund erstmal eingeheiratet hat, dann später ja nochmal geheiratet hat, um sich ein bisschen Kohle zu holen. Ich glaube, da war dann die Mitgift das Entscheidende bei der zweiten Hochzeit in die Sforza-Familie, aber war ja eigentlich nicht standesgemäß, aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Wirklich interessant ist ja eher dann für uns heute, wenn man seine Politik und seinen Einfluss in Richtung ja, Böhmen und Ungarn oder generell auf seinen Einfluss in Mitteleuropa uns anschauen. Ne? Weil du hast schon gesagt, Böhmen wie Ungarn, diese beiden Kronen, die waren ja schon irgendwie in einem Österreich, nein, Österreich ist immer falsch, in einem Habsburger Einflussgebiet gewesen. Ne? Mhm. Ist wieder ein bisschen entglitten, beziehungsweise war es einfach noch eine Zeit, wo ja, das nicht so war, dass man es einfach immer in den Habsburgern weitervererben hätte können. Da haben halt die lokalen Adligen noch was mitzureden gehabt. Und der Maximilian ist jetzt aber eben die Person, auch wenn er selbst nicht mehr in der Form erleben würde, der da die großen Veränderungen in Gang bringt. Und das Wichtigste ist da jetzt eben wirklich, das ist jetzt schon mehrmals erwähnte, dieser mehrmals erwähnte Heiratspolitik. Und da ganz wichtig ist ja die Wiener Doppelhochzeit. Davor muss man auch schon
1515.
Ja. Davor muss man schon sagen, gab es ja auch schon mal die Hochzeit in Richtung Spanien. Ne? Also die darf man jetzt an der Stelle nicht vergessen. Hilf mal kurz, es waren seine beiden Kinder, ne?
Also seine Kinder von Maximilian, das war eben Philipp der Schöne, der hat Johanna die Wahnsinnige geheiratet. Auch eine spannende Geschichte, die wir da jetzt aber nicht aufrollen müssen. Und eine Tochter hat er gehabt, die er auch einigermaßen günstig verheiratet hat. Also sehr zu,
ja. Ja, und da halt eben ja, in Spanien, beziehungsweise in Kastilien, Aragon, da schon sehr vorteilhafte Hochzeiten eben arrangiert hat. Und der große Coup für ihn gelingt jetzt eben dann aber in dieser Wiener Doppelhochzeit, wo es dann wiederum um seine Enkel gegangen ist. Also quasi die jeweiligen Kinder, die dann eben aus dieser spanischen Verbindung dann zwischenzeitlich entstanden sind, die aber noch relativ jung waren zu dem Zeitpunkt. Da ist einiges vorausgegangen. Also man merkt da schon, dass der Maximilian da lange schon ein Auge drauf geworfen hat. Du hast vorhin schon gesagt, er hat nie den Anspruch aufgegeben auf Ungarn oder Böhmen. Und hat auch immer dann geschaut, wie man das dann arrangieren könnte. Zu dem Zeitpunkt, interessanterweise, war dann ja sowohl Ungarn wie Böhmen in der gleichen Dynastie, wenn auch nicht unter dem gleichen Herrscher vereint, nämlich unter den Jagellonen. Vor allem ja bekannt als polnische Könige, beziehungsweise Polen-Litauen. Das war jetzt die eine Seite. Da war zu dem Zeitpunkt der Sigismund König, beziehungsweise König von Polen, Großfürst von Litauen. Und dann haben wir aber eben seinen Bruder, wenn man nicht alles täuscht, den Wladyslaw, der eben König von Ungarn war. Und mit dem hat sich der Maximilian schon relativ früh eingeschossen, hat er eben versucht, auf dem diplomatischen Weg da wieder einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und was da eben dann dieser erste Moment war, das war dann 1491, da hat der Maximilian, beziehungsweise auch noch der Friedrich, der da noch am Leben war, die waren schon so in der halben Übergabe, würde ich mal sagen, haben da eben mit diesem genannten Wladyslaw, eben der Jagellone, der gerade da Böhmen und Ungarn beherrscht hat, in Personalunion, mit dem einen Frieden eigentlich geschlossen, beziehungsweise einen Vertrag. Das Thema war das, wenn jetzt der Wladyslaw gestorben wäre, ohne da einen Nachfolger zu haben, dann wären jetzt dann in Folge die Habsburger wieder zum Zug gekommen. Das war da diese Idee. Und damit hat der Maximilian eben schon relativ früh dann auch versucht, also eigentlich vor seiner endgültigen Übernahme dann vom Friedrich, da wieder einen Fuß in die Tür eben reinzukriegen. Ne?
In dem Zug 1491 hat aber auch das Burgenland einen Bezug zu den Habsburgern, weil die Habsburger da gewisse Herrschaften oder den Habsburgern gewisse Herrschaften zugestanden worden sind, nämlich Eisenstadt, Forchtenstein, Kobersdorf war glaube ich dabei, Hornstein, Rechnitz und Güns und Bernstein, genau.
Ah, okay. Mhm. Ja, und wirklich der große Sprung gelingt dann eben mit dieser jetzt schon mehrmals angeteaserten Doppelhochzeit. Die ist ja auch schon, du hast schon gesagt vorhin, 1515 hat sie stattgefunden, aber die wurde auch schon lange vorher arrangiert, also im Prinzip ja im frühen 16. Jahrhundert eben schon. Da hat jetzt eben der Wladyslaw dann tatsächlich eine Tochter geboren zuerst, das war die Anna. Und sofort, ne, hier, Tochter auf der Welt, dann war diese ursprüngliche Abmachung von knapp 10 Jahren davor ein bisschen mehr hinfällig, in der Hinsicht, dass es jetzt eben doch zumindest eine weibliche Nachkommen gab. Und dann hat man eben gesagt, ja gut, dann verheiraten wir eben, ne, dann gleich gesagt, ja komm, jetzt die Anna, die heiratet jetzt einen der Enkel von Maximilian, eben da aus Spanien, das ist dann gleich mal vereinbart worden. Und kurz darauf hat dann auch noch es einen Bruder von dieser Anna gegeben, das war der Ludwig. Und der ist dann auch gleich noch in einem zweiten Eheversprechen an zweite Enkelin vom Maximilian da versprochen worden. Und so hat sich jetzt eben dieser Deal dann ergeben, der dann ein paar Jahre später, 1515, zu dieser Doppelhochzeit eben geführt hat. Und die war halt jetzt extrem wichtig für das Haus Habsburg. Ne? Also da haben wir jetzt eben doppelt deswegen, dass eben diese zwei Enkel, beziehungsweise ganz richtig ist nicht, aber ich sage mal zuerst die zwei Enkel, das waren einerseits die Maria, die Enkelin von Maximilian und dann eben, es war dann letztendlich der Ferdinand, wobei, es ist ein bisschen absurd. Also die Maria hat den Ludwig von Ungarn geheiratet, soweit so schön, ne? Die waren 8 und 9 Jahre alt oder 9 und 10, also die waren Kinder. Die hat man da verheiratet, das war soweit ganz sauber. Und dann war aber die andere Geschichte, diese Anna von Ungarn, die war auch nicht viel älter. Und die sollte jetzt mit einem der Enkel von Maximilian verheiratet werden. Der hat eben zwei gehabt, das war der Ferdinand und der Karl. Und es war irgendwie nicht so ganz deutlich, wer das jetzt werden soll. Und letztendlich hat dann der Maximilian selbst zu dem Zeitpunkt Mitte 50 hat gesagt, ja, ich heirate jetzt einmal die Anna stellvertretend. Ne, dann kann man sich vorstellen, dass dann dieser Mitte 50-jährige Dude aufgetaucht, hat dann die Anna von Ungarn geheiratet, die 12 war. Warum nicht? Stellvertretend für einen seiner Enkel. Und ja, letztendlich hat es dann irgendwie so eine Frist gegeben von einem Jahr. Und da hat sich dann einer entscheiden müssen. Und der Ferdinand, der Jüngere, hat dann gesagt, ja, der macht es. Und letztendlich ist dann damit eben Ferdinand mit Anna von Ungarn vermählt worden. Das ist dann später aber, glaube ich, soweit ich das jetzt Erinnerung habe, auch nochmal in einer richtigen Hochzeit dann beschlossen worden. Aber ein bisschen eine abstruse Geschichte war das Ganze natürlich schon. Aber die Folgen davon, ja, die waren jetzt natürlich, wenn auch nicht ganz absehbar, sind die sehr schnell eingetroffen. Und da sind wir jetzt eigentlich schon wieder zurück bei unserer Folge vom letzten Mal. Ne? Also das ist jetzt genau der Grund, warum dann 1526, als dann die Schlacht von Mohács war, und da kannst du uns jetzt sicher gleich nochmal ein bisschen was erzählen, dann eben Ungarn dynastisch gesehen, wegen dieser Hochzeiten oder dieser Hochzeit vor allem, in dem Fall eben zwischen dem Ludwig, der gefallen ist, und der Maria von Habsburg, dann an die Habsburger gefallen ist. Ne?
Genau, daran sieht man, wie verzahnt das alles miteinander ist und warum die Habsburger dann so ein großer Player auch sind. Vielleicht einen kurzen Schritt zurück, was bisher geschah, weil es ist ein bisschen eine komplizierte Vertrag der Geschichte. Der Maximilian hat einen Sohn. Das ist Philipp der Schöne. Philipp der Schöne wird verheiratet mit Johanna der Wahnsinnigen.
In Spanien, Kastilien, ne?
In Spanien, in Kastilien. Und die Sache mit den Zweien ist halt, der Maximilian überlebt den eigenen Sohn. Also der Philipp der Schöne stirbt vor dem Kaiser Maximilian. Ist auch eine verrückte Geschichte. Er trinkt einfach eiskaltes Wasser bei größter Hitze und stirbt. Es ist halt einfach, das wird jemandem, der in wirklich heißen Regionen aufwächst, nicht einfallen, dass er eisgekühltes Wasser trinkt, einfach so. Ja, das ist halt, hat er Fieber gekriegt und ist gestorben. So. Und dieser Philipp der Schöne hatte zwei Söhne. Die hast du jetzt eh schon genannt. Karl und Ferdinand. Also Karl wird Karl der Fünfte, der wird also so die Iberische Halbinsel und die europäische Expansion in Richtung Amerika vorantreiben. Und Ferdinand, das ist halt der Nachgeborene, der Jüngere der beiden. So, und jetzt ist, als der Maximilian dann so dem Ende zugeht, und der ist ja 1519 gestorben, ist jetzt die Frage, wer erbt das alles? Und da schaut es zunächst einmal so aus, dass der Ferdinand leer ausgeht. Ja, das heißt, eigentlich müsste der Ferdinand für die Burgenland-Kroaten oder überhaupt für diese ganze Region keine Rolle spielen. Aber er kriegt von seinem Bruder, von Karl in Worms 1521 die Würde des Erzherzogs von Österreich zugesprochen.
Ja.
1522 dann auch noch die anderen österreichischen Erblande, also Tirol. Aber damit wird sozusagen das Reich der Habsburger irgendwie so gespalten, ja, in eine österreichische und in eine spanische Linie. Der Karl übernimmt halt die spanische Linie und der Ferdinand übernimmt die österreichische Linie. So. Und jetzt passiert es aber, dass 1526 diese ominöse Schlacht bei Mohács, bei der 60.000 Osmanen halt etwa 20.000, 25.000 Ungarn da schlagen. Jetzt wird der Erbfall fällig, wie du das eh auch gesagt hast. Der Erbfall tritt also ein, der bei der Doppelhochzeit noch einmal bestätigt worden ist. Und jetzt wird es kompliziert, weil der Ferdinand beansprucht dieses Erbe. Ja, er ist auch gleich vom Bruder, vom Karl mit Böhmen belehnt worden. Aber das ist dann nicht ganz so einfach, weil du hast ja nicht nur sozusagen diesen Erbanspruch, sondern du hast ja auch einen Adel, der diesen Erbanspruch in der Form nicht unbedingt anerkennt. Ja, weil es in Böhmen als auch in Ungarn eine Wahlmonarchie gibt.
Ja.
Ja, das heißt, der Adel in diesen beiden Regionen oder in diesen beiden Kronen wählt seinen König. So, jetzt ist es in Böhmen relativ schnell erledigt, weil in Böhmen, dort hat man so diplomatische Zugeständnisse machen müssen, ja, also Zusicherungen und Garantien, dass beispielsweise Böhmen auch nur von Einheimischen verwaltet wird, beispielsweise. Deswegen ist man in Böhmen relativ flott zu einer diplomatischen Lösung gekommen und die böhmischen Adligen haben also den Ferdinand als ihren König, als den Träger der Wenzelskrone akzeptiert. Ähnlich schnell ist es dann auch in den Nachbarländern Böhmens gegangen, also du hast dann Mähren, du hast Schlesien, die Lausitzen, dort ist es auch relativ flott gegangen, sodass er am 22. Oktober 1526, also noch im selben Jahr der Schlacht von Mohacs, zum König gewählt worden ist in Böhmen und im Folgejahr, ich glaube am 24. Februar oder März, Februar, am 24. Februar 1527 ist er dann auch gekrönt worden. So, das ist einmal Böhmen, das ist die Wenzelskrone, das ist erledigt. Probleme macht ihm indes aber Ungarn.
Ist auch ein Trend übrigens in den Habsburger Geschichte, ne? Die Böhmen haben nie Probleme gemacht. Das war immer gemütlich.
Die Böhmen, genau. Das ja. Jedenfalls Böhmen super erledigt, Ungarn schwierig. Eine schwierige Geburt, weil in Ungarn ist der Adel mehr oder weniger zweigespalten. Du hast auf der einen Seite einen, und das ist die größere Seite der ungarischen Adligen, die sich einen aus ihren Reihen wählen, nämlich den Johann Szapolyai. So. Der wird von einem Teil des ungarischen Adels zum König gewählt und wird auch mit der Stephanskrone gekrönt. Der andere, der kleinere Teil des ungarischen Adels, wählt aber Ferdinand und anerkennt sozusagen das Erbrecht, nicht nur Ferdinand, sondern auch dessen Frau, von der Anna. So, jetzt wird auch der Ferdinand von denen zum König gewählt und auch mit der Stephanskrone zum König gekrönt. Natürlich muss es da zu einem Konflikt kommen. Und es schaut zunächst natürlich so aus, als ob die Habsburger dort das weitaus stärkere Geschlecht sind und die größere Macht haben und diesen Szapolyai da auch eine auf die Nuss geben können. Aber der wiederum verbündet sich mit den Osmanen, um seine eigene Macht zu stützen. Hm. Ja, also der ganze Nordosten, Osten Ungarns fällt ihm zu und der Westen fällt den Habsburgern zu. Und der größte Teil Ungarns oder dessen, was halt Ungarn zu dieser Zeit ist, das steht dann halt unter osmanischer Kontrolle.
Hm. Noch nicht direkt, muss man zu dem Zeitpunkt sagen.
Nein, nicht direkt, aber de facto, muss man sagen, sind die Osmanen dort die bestimmende Macht in diesem Teil.
Und es würde nicht lang dauern, ne? Also ab den frühen 40er Jahren, also der Szapolyai hat noch 10, 15 Jahre gelebt zu dem Zeitpunkt und danach haben sie sich das sowieso geschnappt, ne? Mit Ausnahme von Siebenbürgen, was dann so ein bisschen ein Vasallending geblieben ist. Also,
genau.
Ja.
So, und jetzt haben wir die direkte Konfrontation mehr oder weniger zwischen den Habsburgern und dem Osmanischen Reich, die jetzt eine gemeinsame Kontaktlinie haben, sagen wir es mal so.
Ja.
Da ist der Konflikt natürlich auch vorprogrammiert. Das steht schon am Horizont. Und wir springen jetzt ins Jahr 1529, wo dieser Konflikt dann auch für die Habsburger zu einem sehr, sehr heißen wird.
Ja, das ist irre, wenn man sich das überlegt, wie schnell das alles sich entwickelt hat. Na, jetzt, ich meine, wenn man gerade jetzt so lang Geschichte sich anschaut, die lang her ist, ne? Wir reden jetzt da fast 500 Jahre, da ist es, man ist es fast gewohnt, über irgendwie Jahre und Jahrzehnte zu reden, über die sich Sachen entwickelt haben. Ne? Wir haben jetzt gerade im Prinzip von Friedrich oder von Postumus, also wir haben gerade 70 Jahre irgendwie abgehandelt. Und jetzt entwickelt sich da aber in den 1520ern so schnell da eigentlich alles. Also hier Mohacs 1526 im Sommer. Ne? Dann haben wir diese ganzen Konflikte, böhmische Krone, ungarische Krone, Aufteilung, links, rechts, alles. Und nur 3 Jahre später setzen jetzt die Osmanen, die ja gerade eben siegreich gewesen sind, gegen Ungarn. Und Ungarn war davor, du hast ja schon gesagt, ne, die Ante Morale Christianitatis, das war ja dieses große Bollwerk, das ist jetzt gerade gefallen. Da ist aber nicht viel Zeit zum Durchschnaufen, weder für die Osmaner noch für die, die gegen sie stehen, weil 15:29 setzen sie sich schon zum nächsten Sprung an. Und ich denke, das wird jetzt den meisten ZuhörerInnen bekannt sein. Das endet in der ersten Belagerung Wiens durch die Osmanen. Ne? Oder wie es ja lange fälschlicherweise immer noch genannt wurde oder genannt wird, die erste Türkenbelagerung, was ja so nicht stimmt. Ne? Haben wir, glaube ich, ja eh schon geredet. Es ist gar tatsächlich gar nicht mal so leicht, jetzt zu sagen, was genau da die Intentionen vom Sultan auch waren. Es ist, ja, schwer zu sagen. Erstmal muss man sagen, okay, wir reden da über einen, über den haben wir ja eh schon geredet, einen der größten osmanischen Sultane überhaupt. Wir sind jetzt bei Süleyman dem Prächtigen, ne? In dieser Zeit Riesenfigur im Osmanischen Reich und im Europa seiner Zeit und auch im Asien seiner Zeit. Unter ihm ist das alles geschehen und ja, 1529, jetzt eben 3 Jahre nachdem Ungarn gerade gefallen war de facto, auch wenn es da noch dieses komische Marionettenregime gegeben hat und eben ein Teil an die Habsburger ging, kommt der nächste Vorstoß und da kommen eben die Osmanen jetzt bis direkt vor Wien. Was sie da genau wollten, und da will ich eigentlich mal anfangen, ist gar nicht mal so sicher. Ne? Also klar, im Optimalfall wollten sie Wien sicher einnehmen, aber es scheint jetzt nicht so, als hätten sie wirklich alles dran gesetzt, das auch zu tun. Und da gibt es ein paar Hinweise drauf, weil erstens sind die unfassbar spät aufgetaucht. Haben wir in der Vergangenheit sicher immer schon wieder mal erwähnt, ne? Bis in moderne Zeiten und teilweise noch in modernen Zeiten, wenn man sich den Zweiten Weltkrieg in Russland anschaut, hat es Saisonen gegeben für Kriegsführung. Ne? Du hast im Frühling und Sommer so bis in den Frühherbst rein Krieg geführt und im Winter hat man nicht Krieg geführt. Das war einfach nicht praktikabel. Es war Regen, Schnee, du bist nicht vorankommen mit deiner ganzen Heerscharen. Furchtbar. Man will im Optimalfall eigentlich im Juni oder so anfangen, spätestens. Ne? Also Juni ist gut. Mhm. Und jetzt sind die Osmanen da Ende September erst aufgetaucht. Also die sind erst am 27. September wirklich vor Wien und belagern da dann die Stadt. Und ja, im Endeffekt, ohne da zu sehr auf die Details einzugehen, wird Wien dann in ja etwas unter 3 Wochen, kann man sagen, da dann erfolgreich auch verteidigt. Was aber auch schon einfach ein bisschen an der Zeit gelegen hat. Also das osmanische Heer zum Beispiel hat nicht all seine großen Kanonen dabei gehabt, weil die irgendwie hängen geblieben sind, im schon schlechten Wetter, Mitte September und so. Es war mit Sicherheit keine sehr gelungene Belagerung. Aber interessanterweise ist dann eben jetzt die Frage, was wollten die Osmanen oder was wollte Süleyman der Prächtige da eigentlich ganz genau? Und das kann man schwer beantworten. Es ist wahrscheinlich nur im Optimalfall um eine wirkliche Eroberung Wiens gegangen. Es ist viel wahrscheinlicher, würde ich sagen, darum gegangen, einfach erstens ein bisschen Macht zu zeigen und zweitens diese Grenze, die man ja gerade erst etabliert hat, auch entsprechend abzusichern und da eben mit Präsenz mal vorzudreschen, weil Ungarn eben noch nicht wirklich gefestigt war in dieser Zeit als osmanisch dominiertes Gebiet.
Naja, ein Faktor, den man glaube ich schon herausstreichen kann und den wir auch in der ersten Episode dieser Tetralogie, Quadrologie, dieses Vierteilers rausgestrichen haben, war ja die Geografie. Wien liegt strategisch einfach wirklich sehr, sehr günstig, weil du diesen Alpenbogen hast, der in Wien endet, und den Karpatenbogen, der in Wien endet. Das heißt, nach Norden hin bist du relativ gut abgeschirmt, nach Westen hin bist du relativ gut abgeschirmt und Wien liegt genau in dieser Senke. Und Wien ist halt einfach nicht nur das geografische Nadelöhr und sozusagen das Einfallstor in die pannonische Tiefebene, sondern Wien ist natürlich auch an der Donau gelegen und die Donau ist das wichtigste Gewässer des Osmanischen Reiches. Mhm. Also so Fluss. Ja, natürlich hat man auch ein Mittelmeer, aber Fluss, das würde ich schon sozusagen auch als durchaus gewichtiges Argument, das für die Einnahme Wiens gesprochen hat, hernehmen.
Was auf jeden Fall der Outcome des Ganzen halt ist, dass diese Belagerung jetzt erstmal erfolglos dann abgebrochen wird, beziehungsweise ja, halt einfach nicht stattgefunden hat. An der Gesamtsituation hat das aber jetzt erstmal wenig geändert. Ne? Also zu dem Zeitpunkt, das Osmanische Reich und das osmanische Militär war eine unfassbar starke Macht in dieser Region schon. Und der Konflikt, der jetzt ja damit entstanden ist,
oder damit sehr direkt geworden ist für die Habsburger, ne, der wird sich jetzt ja auch nicht so schnell auflösen. Also die Osmanen haben ja keinerlei Interesse daran, aus Ungarn wieder abzuziehen. Ganz im Gegenteil. Ich habe es vorher schon gesagt, ne, also dieses jetzt noch marionettenartige Regime da unterm Szapolyai und so weiter, das wird sich bald auch zu einem guten Teil zumindest erledigen. Sehr bald schon bauen dann die Osmanen ja dann in Buda selbst ihre Verwaltungsstrukturen auf. Das Ganze wird relativ eng eingegliedert. Und der Konflikt zwischen diesen zweiten jetzt großen Blöcken, die da direkt aneinander grenzen, ne, und zwar relativ kurz vor Wien, muss man ja sagen, das sind ein paar Kilometer, ne, der bleibt aufrecht bis ins ausgehende 17. Jahrhundert. Ne. Also wir haben dann mit viel hin und her natürlich, haben wir dann 1683 dann mal dann die zweite Belagerung Wiens, die ja deutlich, deutlich besser vorbereitet scheint zumindest, also auch deutlich näher dran war, erfolgreich zu sein, muss man sagen, mit auch schlicht und ergreifend deutlich mehr Mitteln und Militär und so weiter auch ausgefochten wurde. Und erst danach dann, und das ist in der österreichischen Geschichte ja bekannt, ne, wenn man dann eben den Balkanzug, dann Prinz Eugen und so weiter hat, erst dann kommt langsam eine gewisse Entspannung in dieser Lage und ja, dann im folgenden 18. Jahrhundert kommt ja dann auch langsam schon die zunehmende Schwächung des Osmanischen Reichs rein. Aber das wird uns ziemlich lange verfolgen und diese Frontstellung, die würde das Habsburger Reich wie das Osmanische Reich jetzt zumindest 150, 200 Jahre auch nach dieser, nennen wir es, erfolglosen Belagerung noch prägen. Ne? Ja, und das ist natürlich dann relevant für uns, ne, weil gleichzeitig ja, und da werden wir dann in der nächsten Ausgabe, in der letzten Ausgabe dann noch zu Genüge reden, weil das ja gerade den Raum des Burgenlands da gerade an diesem Grenzgebiet ja sehr stark auch mit in Mitleidenschaft ziehen wird, beziehungsweise das halt einfach da mittendrin ist. Ne? Das ist genauso wie ja auch Kroatien zum Beispiel, wo dann die Militärgrenze aufgezogen wird. Das seien Gebiete, die halt einfach zwischen diesen Blöcken, wenn auch auf Habsburger Seite, irgendwie liegen in dem Moment. Ne?
Genau. Und das ist dann, glaube ich, auch der Konnex, den wir schließen können, zumindest geografisch, zu den Burgenland-Kroatinnen und Burgenland-Kroaten. Hm. Ja. Wir haben den Kreis jetzt, glaube ich, einigermaßen geschlossen. Wir haben uns jetzt angeschaut, die drei großen Player. Wir haben sozusagen politisch das Beet einmal vorbereitet. Wir wissen, was sich politisch im Hintergrund in der Balkanregion getan hat. Und auf das können wir jetzt aufbauen und uns dann die konkrete Situation der Burgenland-Kroatinnen und Burgenland-Kroaten ansehen. Hallo Ralf. Na, widisch, setz mal durch, lieber Hrvatski dir.
Tako brzo, tako brzo. Ja sam cijelo vrijeme sam ja mislio da sa Ferdinanda ili sa Karla ili sa Maximiliona. Ja mislim da Osmanlija ili Mađarska ili sve to o čemu smo pričali, da, to najverojatnije nije bilo najveći problem, jel da? Jer oni su imali još malo nešto što se dogodio u Njemačkoj, u Wittenbergu, i to je bilo, mislim, najveći problem ovoga perioda, ili ne?
Evo, iz Habsburgske perspektive bi rekao da ima du dva velike probleme. Na jednoj strani ima du konflikta na dvi mesti, ar ima du na jednoj strani konflikta s Osmanlijom, ne, to smo ravno prek toga smo se pominali, ali i s Francuzi.
A i to.
Pokidao bi Maksimilijan iz Burgunda kod ženu, ne? Zato su se onda pak dijegali, to te su imali onda Habsburger i dos stujena da se još iz Francuzi, da se iz Francuzi glavu zbiju. Zapravo ćemo reći, najvažniji konflikt, ki se je popao u 16. pa onda zapravo nastao za istinu važan konflikt u 17. stoljeću i onda pak bila reformacija.
Da.
I to je ta krug koga ćemo sada zatvoriti kada si rekao Wittenberg, ne? Kada je luta. Da. I zapravo moramo reći, dobro, ili moramo reći, gradišćanski Hrvati su bili se nek jako usko povezani s katoličanskom crikvom. Ne?
Da. Danas je to sigurno.
denazno saki način, a ja ti moram reći, na primjer, na Fileži je to bilo jedan čas tako, mm-hmm. ili ravno un čas tako, kad smo imali reformaciju i onda pak suprot reformaciju, da je un ki je bio gospodar Vaseli, ta je i odlučil kakova vjera je Vaseli. I to se tako načinilo da je ta ki je gospodar Vaseli, ta je i platil gospodina, ter je i on odlučio če za gospodin dojde. No, ako si luteranca pozovje Vaselo, onda će ta zapravo vjernik oni luteransku vjeru prodikovat. Ne?
Pa to je onaj cuius regio eus religio stvar.
Točno.
Da.
Točno. A na primjer, kako je to sada de facto bižalo, na primjer, sada vanodup kad su bili gradišćanski Hrvati na Fileži je tako da je gospodar Vaseli tu crikv, to je crikvi kaj je stala Vaseli tu je dal propaz, ali kod njega va kašteli, kada je isto bila mala kapijelica, to te je imala jednog gospodina, zapravo protestant, ne? Uh-huh. A taj je to te onda pak prudikoval. Ter imamo za kratak čas jednu situaciju kada su gradišćanski Hrvati protestanti, ali to te se ne more točno reći. Je li su za istinu sad bili vjerni protestanti, ili su bili protestanti na papiri, dobro, nikoga već ne moramo pitati, ljudi su jako, jako dugo mrtvi.
Pa i, ja? I problem je isto da tada ne možemo reći šta to, to točno znači da si sad protestant. Šta to znači sa čovjeka u ovom vremenu? Protestantizam je nova ideja bila i sigurno u Gradišću nije to bilo kao u Wittenbergu i blizu tamo, gdje su bile i, ne znam, par reformatora.
Nek samo, če ovdje falilo u ovoj regiji, to su bili ti reformatori ki su zaista imali taj intelektualni kapacitet da to skruje spravidu, pak če to onda pak de facto na papiru značilo, to se de nazviti teško mora reći, ali ja mislim, jednoča se mora ipak to te isto upomijenut je, a to ćemo onda pak, ne zato se zapravo god nećemo upominati, ali to se onda pak vidi va 17. stoljeću, kada je ta 30-letni buj. To te se, iako se to ždenaz zdjelujem va škola, tako už uči da to bila bitka ili buj ili konflikt koga su pejali zbog različne vjere, su sad protestanti protiv katoličanem, ali zapravo ne znam li se to te ne malo preveć religije nutar interpretira. Ja bi to tako rekao. Ti imaš ovdje dva različne sisteme. Ti imaš katoličanski sistem ki stoji za centralizam, uh-huh. pak ti imaš protestantski sistem ki stoji za decentralizaciju. Da, to da. Znači decentralizacija u tom smislu da oni plemeniti ili oni viši ki ili gospodari da imadu malo već mueći protiv kralju ili protiv cezaru. Tako, ne?
Also,
da su samostalni, ćemo tako reći. A katoličani na drugu stranu, ta centralistički sistem, ta stoji zato da jedna peršuna, to je kralj ili cezar, ima već najveću mueć, ne?
Da, ili papa u Rimu, naravno.
To je ideja centralizma, ne? Da se odluke centralno odluču. To se ovdje sad uri pokaže i zano i Habsburger i onda pak do 17. stoljeća se jako, jako boru protiv reformatorov, jer to ni nek samo revolucija, ćemo tako reći, u vjernom pitanju, nego uh-huh. zapravo i u političnom pitanju, čas stoji u pozadini, ali ja mislim ravno un čas bilo za Habsburgere jako, jako važno pitanje.
Da. I to vidiš svugdje gdje je bila reformacija, onda imaš, malo nakon toga imaš već ove nacionalne crkve i sve to, naravno. I Landeskirchen, jel da? I uh-huh. to, naravno, za Habsburg, to je bilo problem.
No jo, sigurno,
naravno,
da.
Naravno.
Ali moramo i reći, kad su onda pak gradišćanski Hrvati došli u današnje Gradišće i u druge regije, je bila reformacija zapravo u tom smislu jako dobra kad su se izdale prve knjige.
A na hrvatskom jeziku? Ili...
Točno.
Da. Mm-hmm.
Točno. Ezo, sigurno, ja mislim, najpoznati izdavač ti knjig, to je bil Gvišno Gregor Pythireus, ja, mislim, Gregor Pythireus, ali tako, Mekinih. On je nedaleko od ovde kada sam ja sada u Keresturu, u kaštelu Keresturi, je imao tiskalicu i je to te knjige izdao. Dobro, ali to je onda pa bio kašnje, to je bilo onda u 17. stoljeću, ja mislim 1604. Do 16. ili tako. Da. A u 16. stoljeću su ipak isto bili, su se prve knjige izdale za gradišćanske Hrvate, protestantske knjige, to te jedno ime je bio Stipan Konzul, na primjer, on je i už u gradišću umer, 1579. je umrl u Željeznu. Ali to te se vidi, to ima se nekako dvi strane, iz jedne strane gradišćanski Hrvati su profitirali kad su imali knjige, ne, pak su imali prve pismene, kao ćemo reći, znake gradišćansko-hrvatskog jezika, a na drugu stran jo, imaš ipak tak velik konflikt. Na vjernom stepenu, ali onda pak uber to može na političnom stepenu. Da.
I to nije samo u gradišću tako. Ja sam sad bio na Lausicima ili u Lausicima i Serbi tamo su imali isti problem. Na početku reformacije, što je bila dosta važna ta, i u ovoj regiji, naravno to Wittenberg nije daleko, znači da je to bilo baš važno. I na početku je to bilo super sa Manjinu, jer naravno isto su imali prve knjige. Nakon toga je to bilo puno kompliciranije i sada vidiš, na primjer, da u recimo Coldpusu i u ovoj regiji, Nida Sobiš, oni su bili protestanti i danas je dosta teško sa njih i nema ih toliko ljudi tada, jer znaš, protestantizam to ti je, religija ti je sad blizu države. I to je, za manjinu to je problem. I ako si ti sad blizu države, i recimo u ovom smislu to ti je Prusija, to nije dobro za manjinu. Ne može biti. Germanizacija je puno jače bilo i znači da, to je komplicirano i mislim na početku sigurno reformacija je bila važna sa svi ove nacije, recimo, u Europi, jer za jezike to je bila važna stvar. Kasnije može biti malo kompliciranije.
No pum, sad smo inako vjeli glagavo otprli kod Ceveli, ne? Sad smo už reformaciju nuter spravili, če je zapravo jako važno da se i ta aspekt ovde nutar za me, to je zapravo bila zaistinu važna tema za Habsburgere.
Da, i ne možeš pričati u ovo vreme bez reformacije, jer to je bila, mislim, ja bih rekao da je to najveći problem sa recimo Karla, sigurno sa Karla da. I sa Ferdinanda bilo, i ne Osmanlija.
Da. No, moramo tako reći, Habsburgeri su u en čas morali zjedno naritio na već kiri to fitancat. Da. To se ovde veli, ne? No, ali ja mislim da smo sada zapravo zaistinu se lipo pripravili za to da se sad onda pak u zadnjoj epizodi ove serije moramo onda pak pogledati okolnosti pod kimi su onda pak gradišćanske Hrvatice i gradišćanski Hrvati nastali i kako je to se doseljenje funkcioniralo i zađi kada kamo pak tako, to ćemo se onda pak u drugoj epizodi pogledati.
Da, sljedeći put ili ne znam. Mislim sljedeći put. Možda ima i još neki bonus, nešto, ali
ćemo vidjeti veli sliku.
Vidjet ćemo. Sad ova serija smo počeli, ja sam pogledao, na kraju januara. Znači, to je sad već koliko? Pet mjeseci. Vidjet ćemo. Možda je pola godina na kraju. I, zašto ne?
Može biti, ćemo do decembera.
Možda.
Dostignut da dozgotovimo ovu seriju.
Vidjet ćemo. Evo, ajde, hvala svima na slušanje.
Ja. Do drugoga puta onda, ne?
Tako je.
A da.
Ajde.
Ćao.
Ćao.